So, ihr habt es ja schon an der Auswahl der Lieder gemerkt. Mir geht es um Ruhe und Frieden heute Morgen. Das ist meine Botschaft, die mir auf dem Herz liegt. Das ist auch eine Andacht gewesen. Ich mache ja immer so Kurzandachten auch über unseren YouTube-Channel. Ich weiß nicht, ob ihr das anschaut regelmäßig. Milch und Honig heißt die Serie. Das sind immer so kurze Impulse, 5-6 Minuten. Anton und ich wechseln uns da ab. Immer dienstags und freitags kann man sich das anschauen. Mein letzter war auch das Thema Ruhet in Frieden. Das ist ja so ein Spruch, den man normalerweise auf dem Friedhof liest, ne? Ruhet in Frieden. Aber ich denke, diese Botschaft gilt nicht nur für den Friedhof, sondern sie gilt für uns hier im Leben. Oder wir brauchen Ruhe und Frieden hier im Leben und nicht erst dann, wenn wir tot sind. Ich mag ja gern Geschichten, das wisst ihr. Ich zeige gern Predigten mit Filmsequenzen oder benutze irgendwelche Geschichten. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, ich weiß nicht wieso, kam mir eine Geschichte aus Grimms Märchen. Und ich lese nur am Anfang. Diese Geschichte ist lügenhaft zu vertellen. Jungs, aber war es sie doch. Denn mein Großvater, von dem ich sie hef, plöge immer, wenn sie mir vertöt, dabei sägen, warm muss sie doch sehen, mein Söhn, anders kann man sie nicht vertellen. Habt ihr das verstanden, was ich erzählt habe? Das ist schon erfrungen, ne, wenn man auf Plattdeutsch anfängt, eine Predigt. Also es war Plattdeutsch, Plattdeutsch. Ich bin damit groß geworden, ich bin ja aus Hamburg, ein Hamburger Jung. Ich habe selber zwar kein Plattdeutsch gesprochen, aber mein Großvater, mein Opa, der hat immer nur Plattdeutsch geschnackt. Ne? Und von daher kann ich das auch ein bisschen nachmachen. Ist mir noch im Ohr drin, diese Geschichte. Ist interessant, Grimms Märchen ist ja alles auf Hochdeutsch, nur die eine Geschichte, der Hase und der Igel, die steht auf Plattdeutsch, auch im Märchenbuch. Man muss die auf Plattdeutsch lesen, ist so. Ja, worum geht es in der Geschichte der Hase und der Igel? Ich weiß, vielleicht ist bei den meisten noch so im Hinterkopf aus der Kinderzeit oder habt ihr vielleicht auch selber euren eigenen Kindern Grimms Märchen vorgelesen? Ich weiß es nicht. Also es geht um einen Hasen, der sich über einen Igel lustig macht. Er ist so ein bisschen arroganter Hase, der schaut den Igel an und sagt, hey, du mit deinen krummen Beinen machst gerade einen Spaziergang hier und so, ne? Und bildet sich darauf ein, wie schnell er ist. Und der Igel ist gekränkt und überlegt sich mit seiner Frau, wie kann er sich am Hasen rächen? Und denkt sich aus, wie er ihn reinlegen und austricksen kann. Und fordert ihn zu einem Wettrennen auf. Und der Hase denkt natürlich, ein Wettrennen mit dem Igel, das ist ja nichts leichter als das. Und dann ist es aber so, der Igel denkt sich eben einen Trick aus, um den Hasen reinzulegen. Das heißt, er und seine Frau sehen gleich aus, zumindest für den Hasen sehen sie gleich aus. Das ist ja so wie bei Chinesen, die sehen für die Europäer, sehen alle Chinesen gleich aus, ne? Oder so, für die Chinesen ist es wahrscheinlich anders. Aber für den Hasen war es so, er konnte die nicht unterscheiden, den Igel und seine Frau. So hat der Igel sich am Anfang der Rennstrecke positioniert und seine Frau am Ende der Rennstrecke. Und sie haben so Furchen gestartet, so dass man sich ducken konnte. Und dann sind sie losgelaufen und der Igel hat sich geduckt und ist losgelaufen und gleich gestoppt, ist wieder zurück zu seinem Startpunkt. Und der Hase ist vorgedrescht bis zum Ziel. Und da stand die Frau und hat gesagt, ich bin all hier. Ich bin schon da. Und der Hase hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und dann hat er 74 Mal die Herausforderung angenommen, bis er tot umgefallen ist. Ist schon eine bisschen harte, drastische Geschichte. Ich habe mir dann auch nochmal so die verschiedenen Deutungen, die es gibt. Jedes Märchen hat ja auch Deutungsmöglichkeiten, psychologische Deutungen. Schon Freud hat sich mit den ganzen Märchen beschäftigt. Da erspare ich euch aber jetzt die Auslegung. Mir ist deswegen die Geschichte so wichtig geworden, wegen einer Aussage, die ich euch weitergeben möchte. Wenn du der Sieger sein willst in deinem Leben, wenn du der Sieger sein willst in deinem Leben, dann musst du am Anfang des Rennens schon am Ziel sein. Wenn du der Sieger sein willst in deinem Leben, dann musst du am Anfang des Rennens schon am Ziel sein. Das ist meine Moral von der Geschichte. Und ich möchte euch damit hineinnehmen, was ich damit genau meine. Wenn du der Sieger sein willst in deinem Leben, dann musst du am Anfang des Rennens schon am Ziel sein. Ruhe und Frieden, das sind so Themen, die sind so entscheidend, das wird jeder von uns wissen. Ohne Ruhe und ohne Frieden leben wir eigentlich am Ziel vorbei oder wir verausgaben uns. Ganz schlimm kann es eben enden, wenn wir so wie der Hase sind und denken, wir müssen unbedingt was erreichen und wir werden völlig blind in unserem Eifer, in unseren eigenen Anstrengungen und erleben Burnout oder noch schlimmere Dinge und verzetteln uns völlig in unseren eigenen Anstrengungen. Das ist, sagen wir mal, das Extrem. Aber ich erlebe auch teilweise an mir selber und manchmal auch bei Christen, dass wir uns viel zu sehr anstrengen, Dinge aus eigener Kraft erreichen und zustande bringen zu wollen. Kennst du das auch? Und dass du am Ende total erschöpft bist und merkst, all meine Bemühungen haben im Grunde zu nichts geführt. Und sie haben nichts gebracht. Und oftmals kommen wir dann später zu der Erkenntnis, eigentlich hätte ich mir doch erstmal, wäre ich doch lieber erstmal zur Ruhe gekommen. Hätte ich doch lieber erstmal Stille gesucht bei Gott. Und wie du gesagt hast, so fand das super, dass du gesagt hast, ich habe mich jetzt nicht abgekrampft, da irgendwas mir aus den Rippen zu schneiden, sondern ich habe einfach gesagt, doch, wenn ich nichts habe, dann habe ich nichts. Und hast Gott gesucht. Und das ist eine super Einstellung. Ich denke, in den meisten Dingen unseres Lebens wäre es wirklich super, wir würden erstmal die Ruhe suchen, erstmal den Frieden suchen. Wisst ihr, was in Matthäus Kapitel 11, Vers 28 steht? Das sind so Verse, es gibt so manche Verse, die sind so total wichtig, sage ich mal, sie sich zu merken, finde ich. Genau, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich will euch Stress geben in eurem Leben. Ich will euch bis zum letzten Tropfen alles aus euch herausquetschen, bis ihr nicht mehr könnt. Nein, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft. Und meine Last ist leicht. Lernet von mir. Ich bin sanftmütig und demütig. Dieser Vers hat mir schon so oft gedient, wenn ich irgendwie am Ende war mit meinem Latein, wenn ich am Ende war mit meiner Kraft. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Was will uns Gott geben? Was will uns Jesus geben? Ruhe. Und ich bin überzeugt, dass Ruhe und Frieden, der richtige Frieden, der von Gott kommt, auch ganz viel Segen in unser Leben bringen möchte. Wer braucht Segen in irgendeinem Bereich seines Lebens? Alle, oder? Viel Segen, bitte, segne mich. Das ist auch ein Gebet, was ich häufig bete, das Gebet des Jabes. Herr, segne mich und erweitere mein Gebiet. Herr, wir brauchen Segen. Jeder von uns wünscht sich Segen in verschiedenen Bereichen. Gesundheitlichen Segen, finanziellen Segen, Beziehungssegen, Segen in seiner Arbeit und wo auch immer. Wir brauchen den Segen Gottes. An seinem Segen, habe ich auch vor kurzem gelesen in den Sprüchen, an seinem Segen ist alles gelegen. Und eigene Mühe fügt dem nichts hinzu. Es ist krass. An Gottes Segen ist alles gelegen und eigene Mühe fügt dem nichts hinzu. Manchmal ist die Bibel so knallhart, finde ich. Wir denken wirklich, mit eigener Mühe könnten wir doch einiges erreichen, oder? Wer denkt das? Ich denke das wirklich manchmal. Aber wenn ich mich nur mal anstrenge, wenn ich mich nur mehr bemühe, dann kommt auch mehr bei raus. Aber Gottes Prinzip ist anders. Er sagt, ich will, dass du dich auf mich verlässt und ich will meinen Segen in dein Leben fließen lassen und dann buchen wir das nämlich auch nicht auf unser eigenes Konto und sagen, wie toll wir sind, sondern geben wir ihm die Ehre. Sagen, es kommt von dir, Herr. Du hast es in mir zustande gebracht. Du hast mir diese Ideen gegeben. Du hast mir diese Begabung gegeben. Du hast mir diese Dinge geschenkt. Ich habe mir das nicht selber erarbeitet, sondern ich gebe dir die Ehre dafür und ich danke dir dafür. Und das möchte Gott. Also an seinem Segen ist alles gelegen. Und sein Segen kommt, da bin ich überzeugt, wenn wir aus der Ruhe leben und aus dem Frieden, aus seinem Frieden heraus leben. Ich fand es interessant, also ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema, ich lese auch gerade dieses Buch, das ich sehr empfehlen kann, von Joseph Prince, einer der Weltbestseller-Autoren im christlichen Bereich. Und er hat dieses Buch geschrieben, Lass los und lebe. Und da geht es sehr viel um dieses Thema aus der Ruhe leben und aus dem Frieden Gottes heraus leben. Und ich lese es jetzt schon zum dritten Mal, beziehungsweise ich habe es zweimal als Hörbuch gehört und jetzt lese ich es und studiere es durch, weil ich merke, da sind so viele wichtige Impulse drin. Also verschling nicht nur Bücher, verschling nicht auch nicht die Bibel nur so viel wie möglich, sondern geh auch in die Tiefe. Auch wenn du Bücher liest oder die Bibel liest, mach dir wirklich Gedanken und spür hin, was ist das, was Gott gerade aufs Tablett bringen will bei dir. Wo will er mehr in die Tiefe gehen? Wo will er wirklich Dinge verwurzeln in unserem Leben? Und ich merke, bei mir ist es auch das Thema Ruhe und Frieden. Und daraus habe ich auch diesen Gedanken, den er so aufgreift und ausarbeitet, den ich vorher schon mal gehört hatte, aber er ist mir noch mal ganz bewusst geworden, dass der jüdische Tag im Gegensatz zu unserem Verständnis nicht am Morgen beginnt, sondern am Abend. Es heißt schon in der Schöpfungsgeschichte, als Gott die Welt schuf am ersten Tag, und dann steht das bei jedem Tag auch, in Vers 8, und Gott nannte die Feste Himmel und da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Das ist in Vers 5. Er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht und da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Also aus hebräischer Sicht, aus jüdischer Sicht, aus biblischer Sicht beginnt der Tag nicht am Morgen, sondern der Tag beginnt am Abend. Das ist für die Juden auch so. Der Tag fängt an mit dem Sonnenuntergang. Und was machen die Juden zuerst, wenn der Tag anfängt? Sie ruhen sich aus. Sie essen zusammen. Sie beten gemeinsam. Sie haben Gemeinschaft miteinander. Dann schlafen sie, schöpfen richtig Kraft. Und erst der zweite Abschnitt des Tages ist die Arbeit. Das finde ich ein interessanter Gedanke. Ich habe das noch nie so gesehen, muss ich ehrlich sagen. Für mich hat der Tag immer morgens begonnen. Erstmal muss ich mich abrackern. Erstmal muss ich meine Kraft einsetzen. Und wenn alles verbraucht ist, dann bin ich wie ein Akku, der dann wieder aufgeladen wird, damit er wieder Power hat für das nächste Mal. Es ist natürlich auch ein Stück weit so, ist richtig. Aber dieser Gedanke, eigentlich sollten wir den Tag mit Ruhe beginnen und aus der Ruhe heraus und aus dem Auftanken heraus alles andere angehen, finde ich schön. Für uns ist auch, weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht habt, warum wir als Christen den Feiertag verändert haben. Da gibt es natürlich unterschiedliche Theorien darüber, warum das so ist, warum wir jetzt unseren Sabbat nicht mehr am Samstag haben, sondern am Sonntag. Viele sind der Meinung, das war ein Fehler. Es gibt auch ganze Gemeindebewegungen, die das in Frage stellen und das wieder umdrehen wollen. Aber ich denke, es hat was für sich, weil die ersten Christen haben tatsächlich sich schon, das liest man schon in der Apostelgeschichte, an dem Sonntag getroffen zu ihren Versammlungen. Warum? Weil sie aus einer anderen Ruhe heraus gelebt haben. Sie haben nicht aus der Schöpfungsruhe heraus gelebt, wo der Sabbat der letzte Tag war, sondern warum haben sie am ersten Tag die Ruhe gesucht? Weil sie aus der Erlösungsruhe heraus gelebt haben. Sie haben quasi aus der Ruhe heraus die Woche begonnen. Der erste Tag war der Ruhetag. Und dann kam die Arbeit. Finde ich auch einen sehr interessanten Gedanken, dass Gott das vielleicht auch so bewusst herbeigeführt hat, dass wir auch überlegen, nicht der Sonntag ist der letzte Tag und dann mit dem Montag beginnt die neue Woche, sondern die Woche beginnt mit dem Sonntag. Es ist ja auch der erste Tag, so steht es auch in unserem Kalender. Der erste Tag ist nicht der Montag der Woche, sondern der Sonntag ist der erste Tag. Wir beginnen unsere Woche mit dem Sonntag. Wir tanken erstmal auf, wir kommen erstmal in die Ruhe, wir kommen erstmal in die Gegenwart Gottes. Wir dürfen einfach erstmal, bevor wir was zu geben haben oder bevor wir was geben müssen, dürfen wir erstmal empfangen. Dürfen wir erstmal nehmen. Das ist das biblische Prinzip. Wir müssen zu Gott nicht kommen mit unseren Leistungen, mit unseren Werken, sondern wir sind herausgerufen, aus der Ruhe herauszuleben. Aus dem Erlöstsein herauszuleben. Aus dem Beschenktsein herauszuleben. Aus der Gnade zu leben. Aus dem, dass wir erstmal nichts bringen müssen, sondern empfangen dürfen. Ich merke, ich habe zu wenig Zeit für meine ganzen Dinge, die mir auf dem Herzen liegen. Ich möchte euch drei Tipps weitergeben, wie wir unser Leben leben sollen. Der erste Tipp ist, beginne mit der Ruhe. Beginne die Woche mit der Ruhe, wie heute am Sonntag. Beginne einfach mit dem Auftanken. Beginne jeden Tag mit der Ruhe. Überleg dir mal, ob es vielleicht interessant ist, dass du mal dein Denken veränderst und sagst, der Tag beginnt schon am Abend. Mein Tag beginnt mit dem Ausruhen, mit der Gemeinschaft, mit dem Schlaf. Und dann erst kommt der zweite Abschnitt, die Arbeit. Beginn in der Ruhe. Das heißt für mich so, wenn man das als Haltung nimmt, so Körperhaltung, ich komme mit leeren Händen, ich komme mit offenen Händen, ich empfange erstmal. Ich nehme erstmal. Ich muss nichts geben, ich darf was empfangen. Also beginne mit der Ruhe, beginne mit dem Empfangen. Dann bleib in der Ruhe. Der zweite Tipp ist, bleib in der Ruhe. Bei allen Herausforderungen, bei allen Schwierigkeiten, ich bin auch manchmal, wisst ihr, wann ich besonders gestresst werde, wenn Dinge nicht funktionieren. Vor allem technische Dinge. Ich kenne da auch jemand anders noch, den will ich jetzt nicht so genau anschauen. Aber das kennen bestimmt viele von uns. Du hast Dinge in deinem Leben, da kommst du aus der Ruhe. Da lässt du dich aus der Ruhe bringen. Und dann werde ich gestresst, dann verzettel ich mich, dann vergesse ich andere Dinge. Dann werden Kleinigkeiten Mücken zum Elefanten, sage ich mal. Man vergisst das Wesentliche und das Wichtige. Zum Glück habe ich eine Frau, die mir die Meinung sagt. Und ja, sei froh, wenn du eine Frau hast, die dir die Meinung sagt. Sag mal danke. Amen. Danke, dass ich eine Frau habe, die mir die Meinung sagt, wenn ich mich mal verzettele und wenn ich mich auf dem Holzweg befinde. Und ihr Frauen dürft auch sagen, danke, dass ich einen Mann habe, der mir mal die Meinung sagt. Also wir dürfen auch unsere Ergänzung suchen und ich bin froh, dass meine Frau mir sagt, so jetzt lässt du das einfach mal liegen, wenn das jetzt nicht fertig wird, das ist doch nicht so schlimm. Jetzt kommst du erstmal wieder zur Ruhe. Jetzt entspann dich doch erstmal wieder. Jetzt iss mal was, trink mal was, du hast schon seit Stunden nichts mehr getrunken und nichts mehr gegessen, du bist schon völlig abwesend, du bist wie als wenn du auf einem anderen Stern bist und dazu bist du auch noch genervt und man kann gar nichts mehr mit dir anfangen. Also der zweite Tipp ist, bleib in der Ruhe, auch wenn Dinge schieflaufen. Wer glaubt, dass in der nächsten Woche nichts schieflaufen wird in deinem Leben? Oh. Ich wünsche dir das. Ich hoffe das für dich. Ich hoffe das für jeden von uns. Aber meine Erfahrung ist, dass jede Woche irgendwas schiefläuft in meinem Leben. Jede Woche läuft irgendwas aus dem Ruder. Irgendwas läuft nicht so, wie wir uns das wünschen. Und ich wünsche dir, nimm das mit, bleib in der Ruhe. Komm wieder in die Ruhe. Sag Jesus, du bist meine Ruhe, du bist mein Frieden. Ich nehme deine Hand. Für mich war das Bild am Anfang dieses aus leeren Händen, dann dieses in der Ruhe bleiben, an seiner Hand bleiben. Ich bleibe an seiner Hand, auch in allem, was ich tue. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann werden wir in der Ruhe bleiben. Egal was passiert. Und dann wird Segen fließen. Und der letzte Tipp ist, beende alles mit Ruhe. Wenn der Tag zu Ende ist, also nicht dann, wenn du ins Bett gehst, sondern jetzt hebräisch gedacht, biblisch gedacht, bei Sonnenuntergang am Ende des Arbeitstages. Wenn der Tag zu Ende ist, dann leg alles zurück in Gottes Hände. Sag, was gut gelaufen ist, dafür danke ich dir, was schief gelaufen ist, das vertraue ich dir auch an. Mach daraus was Gutes. Ich komme wieder, ich will wieder zur Ruhe kommen, ich will wieder eintauchen in diesen Frieden. Beginn mit der Ruhe, bleib in der Ruhe. Beende alles mit der Ruhe. Könnte noch viele Dinge jetzt hier erwähnen, auch biblische Texte, die das verstärken und die das erwähnen, die das unterstützen. Es ist doch interessant, dass fast in jedem Gruß, den Jesus an seine Jünger richtet und auch in fast in jedem Gruß, den Paulus in seinen Briefen beginnt, dass er auch uns Frieden wünscht. Friede sei mit euch. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, sondern meinen Frieden. Oft sagt er auch, fürchte dich nicht, aber er meint dasselbe. Wir sollen zur Ruhe kommen innerlich, diese Wogen, diese, was so aufgewühlt in uns, es soll zur Ruhe kommen. Und noch zwei Verse zum Schluss aus dem Epheserbrief. Wir sind Gottes Werk, Kapitel 10 heißt es dort, wir sind Gottes Werk, geschaffen zu guten Werken. Gott hat uns gemacht, er hat uns geschafft und ohne ihn sind wir nichts. Er hat uns schon natürlich gemacht, ohne ihn wären wir nie geboren, haben wir vorhin gesungen. Ohne ihn wären wir auch nicht erlöst und nicht befreit und wären wir nicht gläubig. Das hat Gott geführt oder herbeigeführt in unserem Leben, dass wir ihn kennenlernen durften. Ohne ihn wären wir nichts. Und wir sind geschaffen von ihm, natürlich und geistlich, zu guten Werken. Aber was sind das für gute Werke? Müssen wir die uns selber ausdenken, erarbeiten? Da steht im Epheser 2, Vers 10, wir sind Gottes Werk geschaffen zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Wow, das ist doch cool. Gott hat schon für jeden Tag und für unser Leben was Gutes geplant. Und wir können es erst dann erkennen, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir ihn suchen, wenn wir still werden. Und Jesus hat so gelebt, er hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Er war auch, erlebt ihr, wenn ihr an Jesus denkt, habt ihr ihn jemals gestresst erlebt? Ich kann das nicht lesen. Der war nie gestresst. War zwar schon mal ärgerlich und aufgewühlt, er hatte Emotionen, aber gestresst war er nicht. Warum? Weil er in der Ruhe, im Frieden war. Und dafür möchte ich noch beten. Vater, ich bitte dich, dass du uns mehr hineinnimmst in deine Ruhe, in deinen Frieden, in dem Leben aus dem, was du vorbereitet hast für uns. Dass wir unseren Tag beginnen mit der Ruhe, dass wir in der Ruhe bleiben, dass wir die Ruhe suchen und dass wir jeden Tag in der Ruhe beenden und alles wieder in deine Hände legen. Weil deine Verheißungen gelten. Du hast gute Werke für uns vorbereitet, Vater, in denen wir gehen sollen, wandeln sollen. Amen.